Die Natur kann sich Verschwendung in allem erlauben. Der Künstler muss bis ins Letzte sparsam sein. Wie Paul Klee, der große Expressionist und Surrealist des 20. Jahrhunderts, von dem dieses Zitat stammt, beschäftigen wir uns heute mit der Natur, der Kunst und der Verschwendung. Genauer, wir fragen nach der Kunst, weniger zu verschwenden. Und damit herzlich willkommen in Teil 5 unserer Podcast-Reihe Fantasie beflügelt. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin zuständig für die Wissenschaftsseiten in der Frankfurter Allgemeinen und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wer sind die jungen, klugen Köpfe, die unsere Fantasie beflügeln? Das fragen wir hier. Und diesmal bin ich aus der Ferne verbunden mit einer der letztjährigen Finalistinnen des Deutschen Studienpreises, Charlotte Wenig. Sie ist eine interdisziplinäre Material- und Produktdesignerin und Master of Arts der Hochschule für Künste in Bremen. Eine Künstlerin also und eine Ingenieurin in einer Person. An der TU Berlin hat sie ihre Dissertation als Werkstoffwissenschaftlerin geschrieben. Titel: Charakterisierung und Modifizierung in ausgewählten Rindenarten für künftige Anwendungen. Anschließend hat sie am MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam als Postdoc das Projekt The Bark Project gestartet. Und zu eben jenem Projekt hat sie ein Studienpreis-Essay verfasst, das noch fantastischer klingt. Vom Wald ins Labor und auf den Laufsteg. Wie aus der Baumrinde das Material der Zukunft wird, heißt es. Ja, die Klamotte der Zukunft hätte man auch sagen können. Hallo, liebe Charlotte Wenig.
Hallo.
Ja, Sie haben die Einleitung gehört. Sie sind Künstlerin und Ingenieurin. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, fragt man sich, es gibt so viel zu arbeiten für bildende Künstler und so viel zu schrauben und auch zu bearbeiten für Ingenieure. Und warum ausgerechnet die Rinde? Wie sind Sie auf die Rinde als Arbeitsmaterial gekommen?
Da muss ich direkt reingrätschen. Ich bin Designerin. Design und Kunst ist nicht das Gleiche.
Sehr gut. Für uns Außenstehende ist natürlich Design eine große Kunst. Wenn man Design mag, dann ist das natürlich fast noch höher als Kunst. Also, die Designerin Charlotte Wenig. Ja, warum ist man als Designerin dann auf die Rinde gekommen? Denn das ist ja auch gar nicht selbstverständlich.
Ja, ich habe im Bachelor Industriedesign studiert und Industriedesign ist ja das Design der hohen Stückzahlen. Also Konsumgüter, sei es die Computermaus, der Haartrockner, der Föhn, das Auto etc. und der Investitionsgüter. Das ist dann die CNC-Fräse, das Schienenschleifahrzeug, das Flugzeug etc. Das sind alles Anwendungen, wo man letztendlich im Studium lernt, wie man mit Kunststoff, Metall, im holzverarbeitenden Werkstoffen und Glas umgeht, aber nicht, wie man mit Biomaterialien arbeitet. Und so bin ich da drauf gekommen. Ich habe mich dann in meinem Master damit schon beschäftigt, warum setzen wir keine Biomaterialien im Design ein und wie könnte man das auch wieder im Design etablieren. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zur Kunst. Ich glaube, da hat man auch die Freiheit, natürlich sich anderer Themenfelder zu widmen. Aber im Design, was ja oft doch auch noch an Fertigung von großen Stückzahlen gebunden ist, da ist dann, finde ich, das Beschäftigen mit welchen Materialien wollen wir in Zukunft arbeiten, fast noch ein bisschen wichtiger.
Ja, jetzt hat in Ihrem Essay für den Studienpreis, habe ich auch herausgelesen, was Sie dazu noch beschäftigt hat, neben dem Material als solches, nämlich dem Naturmaterial, ist auch diese Frage nach dem geschlossenen Kreislauf, nach den Resten, also die Resteverwertung, die sie offenbar beschäftigt hat. Also ein durchaus, wie soll ich sagen, ökologisches Anliegen auch. Wie ist das denn? Ich meine, Rinde ist ja an sich kein Rest. Er kleidet ja, Sie haben sogar im Essay geschrieben, die Rinde kleidet den Baum. Und so haben Sie sich dann vorgenommen, den Menschen zu kleiden, nämlich in Rinde. Und das ist doch einigermaßen kurios. Sie haben eine Rindenjacke entworfen. Und jetzt hat sich meine Frage immer noch nicht nämlich beantwortet, wie kommt man darauf, die spröde Rinde, dieses Material, das man mit allem nur nicht mit Klamotten in Verbindung bringt, auf unsere Garderobe anzuwenden?
Das war die Mischung aus einer gestalterischen und einer wissenschaftlichen Fragestellung. Also wenn ich so ein ganz bisschen ausholen darf, also Rinde, 10-20% eines jeden Baumes sind Rinde. Dementsprechend ist es ein wirklich ungenutztes Material in wahnsinnig großen Mengen, was hauptsächlich in Sägewerken nass verbrannt wird. Also klar gibt es Rindenmulch, es gibt spezielle Bäume wie die Korkeiche, die dann den Kork für den Sektkorken oder für den Weinkorken produzieren. Aber die Hauptmenge an Rinde, die wird letztendlich nicht genutzt. Das war so ein bisschen der Anfangspunkt, zu sagen, was machen wir mit dieser großen Menge? Und die Rindenjacke ist so entstanden, dass die Rinde ist die Schutzschicht des Baumes. Und der Gedanke war dann natürlich auch nah dran zu sagen, okay, wenn es die Schutzschicht des Baumes ist, kann es auch denn die Schutzschicht des Menschen sein. Dafür habe ich, also für meine Forschung allgemein, habe ich händisch Rinde geschält, weil im Industriemaßstab wird Rinde nur klein geschreddert. Ne, das ist eine Schutzschicht, bis sie ins Sägewerk kommt. Und danach muss sie aber auch sehr schnell runter vom Baum. Und wenn man überlegt, so ein Baum, boah, das können ja 11 Meter und noch und nöcher viel, viel mehr Meter werden. Das ist ja ein wahnsinnig langes Material, was ja schon von der Natur in so großen, in solchen Größenskalen gefertigt wurde. Also warum das so klein schreddern? Und deswegen habe ich dann von Hand geschält und dadurch dann auch gesehen, dass die Rinde am Anfang sehr flexibel ist. Das sieht dann schon so ein bisschen textil aus. Und wenn die Rinde dann trocknet, dann wird die brüchig und spröde. So wie mit vielen Biomaterialien. Die mechanischen Eigenschaften der Biomaterialien hängen von ihrem Wassergehalt auch ab. Ne? Also Wasser ist ja letztendlich Leben und dementsprechend ändert sich auch mit dem Wassergehalt die Eigenschaften. Genau, dementsprechend die Rinde wurde dann spröde und brüchig. Und um die Rinde wieder flexibel zu bekommen, ich rede hierbei von Kiefernrinde, lokaler Brandenburger Kiefer, habe ich eine Wasserglycerinlösung benutzt. Glycerin ist so Speiseglycerin, das kennt man aus Tortengüssen, das kennt man aus Shampoos, aus Haarpflegemitteln etc.
Völlig ungefährlich.
Genau, die Rinde habe ich dann in so eine Wasserglycerinlösung eingelegt, mehrere Tage. Und daraufhin, was passiert ist halt, dass das Glycerin dann immer so ein bisschen Wasser aus der Luft auch bindet. Was bedeutet jetzt, wenn Winter ist, dann ist die Luft trockener, dann ist mein Material auch unflexibler und spröder als zum Beispiel im Sommer oder nach so einem Regentag. Also es ist immer noch so ein Dialog mit der Umwelt eigentlich, der da auch so stattfindet. Nachdem die Rinde flexibilisiert wurde, fühlte die sich so ein bisschen an wie so zwischen Holz und Leder. Und so kam dieser Gedanke, dass ich dachte, okay, die Rinde ist die Schutzschicht, es fühlt sich ein bisschen an wie Leder, vielleicht könnte Rinde ja Leder ersetzen. Leder ist ja ein wahnsinnig tolles Material, aber es bringt ja auch sehr, sehr viele Probleme mit sich. Und dementsprechend gibt es schon auch eine große Bewegung im Design, Lederersatzstoffe zu finden. Und so kam die Idee auf. Aber eigentlich ging es mir darum, gar nicht so sehr eine Jacke zu machen, sondern ich wollte wissen, wie fühlt sich so eigentlich Baumrinde an und können wir sie als Schutzschicht benutzen? Und dann war der erste Test halt eine Jacke.
Und die Jacke, und die war ganz ansehnlich. Man sieht Fotos, wenn man auf ihre Seiten ins Internet geht, die werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Die Seiten sind sehr, sehr ansehnlich, tolle Bilder. Aber dann bei der Jacke habe ich dann im ersten Moment auch gedacht, ja, das muss ja, wenn man Rinde kennt, und jeder kennt Rinde, weil jeder berührt auch schon mal einen Baum oder umarmt ihn wie Herr Söder, dann weiß man, dass es tatsächlich nicht Baumwolle ist, sondern eben ein anderes Material. Und dann dachte ich, naja, das muss ja unglaublich schwer zu tragen sein. Beschreiben Sie doch mal, wie diese erste Rindenjacke, die Sie entwickelt haben aus Rinde, wie die von dem Modell getragen wurde, das man ja auch im Internet sieht.
Also die erste Rindenjacke wurde dem Modell auf dem Leib geschneidert. Und was später auch herauskam in Zugversuchen, ist, dass Rinde 5-mal steifer ist als Leder. Was bedeutet, dass das Modell seine Arme nicht heben konnte. Also das ist die Bilder, die man sieht, diese zwei Posen, das ist wirklich auch das Maximum. Aber Sie haben ja gerade eben schon Baumwolle erwähnt. Baumwolle ist auch nicht wahnsinnig flexibel. Das, was die Baumwolle flexibel macht, ist die Art und Weise, wie wir sie verarbeiten, indem wir zum Beispiel sie verweben. Und so habe ich dann zusammen mit meiner Kollegin Johanna Hiermeier-Kürten, die ist Modedesignerin, auch Materialwissenschaftlerin bei uns am Max-Planck-Institut, Rinde in schmale Streifen geschnitten. Das war natürlich auch aus dem Punkt besser, weil man dann natürlich auch besser haushalten konnte mit seinem Material. Ne? Ansonsten braucht man sehr große Stücke, die dann ganz perfekt sind, weil man möchte ja nicht irgendwie einen Riss direkt drin haben. Und dann haben wir halt dadurch schmale Stücke geschnitten und dann haben wir angefangen, die Jacke, eine zweite Jacke zu machen, wo wir gewebt haben. Und mit der verwebten Rindenjacke war es dann dem Modell auch möglich, die Arme zu heben und das war auch flexibler. Aber gerade auch wenn man überlegt, wie groß Rindenstücke sein können, glaube ich, ist es eigentlich interessanter für architektonische Anwendungen, temporärer Architektur, vielleicht auch in Richtung Möbelbau, also oder vielleicht auch eher so in Richtung Accessoires, wenn es in Mode geht, Taschen, Hüte etc. Weil durch diese Glycerinlösung zieht es ja immer ein bisschen Wasser und dann ist das auch immer so ein bisschen klamm auf der Haut. Also die Rindenjacken riechen zwar ganz toll, aber das Tragegefühl ist jetzt nicht so wie das von so gewöhnlichen Modematerialien.
Ja, warte, das war eine Erfahrung, die ich mit Ihrem Material gemacht habe. Ich habe das Glück gehabt, dass ich es dann eben auch schon berühren durfte und auch riechen durfte. Und das, was Sie jetzt als wohlduftend beschreiben, wie soll man sagen, ist natürlich im ersten Moment riecht es harzig. Also es riecht nach Rinde, nach Baum. Nicht das, was man am Körper tragen würde oder nicht das, was man so dominant am Körper riechend gerne tragen würde. Ist das der Grund, warum Sie jetzt sagen, okay, vielleicht ist es für die Garderobe doch nicht so geeignet?
Oh nö, also wenn ich überlege, wie gerne alle in der Sauna auch ihren Pinienaufguss haben und wie viele Duschbäder es schon gibt mit Piniengeruch, Zedernholz etc. Ich glaube, es gäbe sehr viele Baumrindenfans, was den Geruch angeht. Aber Punkt ist wirklich einerseits, das Material fühlt sich ein bisschen klamm an. Ne? Das ist der eine Punkt. Und es macht, glaube ich, schon mehr Sinn in Richtung größere Anwendungen, die nicht direkt auf der Haut sind. Ich bin ja am Max-Planck-Institut, das ist ja auch Grundlagenforschung und ich sehe meine Arbeit auch als Grundlagenforschung im Design. Mir geht es nicht darum, eine Modelinie zu entwickeln, sondern mir geht es darum, die spezifischen Eigenschaften des Materials in unterschiedlichen Anwendungen zu zeigen und dann damit andere Designer und Designerinnen zu ermutigen, zu sagen, hier, guck mal, das kannst du nähen, das kannst du falten, du könntest es nieten, du kannst daraus eine Jacke machen, könntest aber auch daraus ein Zelt bauen, damit andere damit weiterarbeiten.
Sie haben auch schon Sohlen daraus gemacht, ne?
Sie meinen die Schuhe aus Baumrinde,
die ja genau. Die Herrenstiefel mit Robinienrinde.
Ja, das stimmt. Da war immer der Wortwitz, dass das echte Birkenstock sind.
Ja, das ist sehr gelungen. Das wäre der Werbespruch dann dafür. Und wie funktioniert diese Robinienrinde dann auf der Sohle? Also hält die, was wir von uns versprechen würden?
Ja, das ist ja, Schuhe ist ja ein weites Feld. Also es gibt natürlich diese High-Performance-Schuhe, die gefühlt aus einem Material geschäumt wurden und sich anfühlen, als ob wir nichts an den Füßen hätten. Und es gibt die holländischen Holzklocks und dazwischen liegt dann die Robinienrindensohle. Also das ist keine flexible Sohle, ne? Das ist kein Gummi, sondern das ist auf eine Schuhsohle haben wir dann die sehr charakteristische Robinienrinde befestigt, um zu gucken, ob man darauf laufen kann und wie sich das anfühlt. Und das ist schon eher wie eine Holzsohle. Aber neben Leder ist ein großer Abfallpunkt der Modeindustrie wirklich Schuhsohlen. Gerade Gummi ist ein Material, was oft verbrannt werden muss oder dann geschreddert, weiterverarbeitet. Also es ist nicht so einfach, das gut zu recyceln. Und dementsprechend wäre vielleicht für so saisonale Anwendungen so eine Holzrinde auch eine Möglichkeit, eine Holzsohle.
Absolut. Für High Heels haben sie es probiert, ne? Gefilzte High Heels, auch eine spannende Optik, sicher. Gefilzte High Heels mit Rindensohle. Ich find's sehr interessant, gerade weil Sie auch betonen, das ist Grundlagenforschung. Sie testen gewissermaßen das Material dann aus, was ja ein sehr komplexes Material ist, die Rinde. Das kann sich jeder denken. Hat ja eine wichtige Funktion auch, hat sich evolutionär auch sehr lange durchgesetzt. Das weiß man als Biologe. Das muss was Besonderes sein in der Natur. Also die Rinde, die gibt noch viel her. Aber die Frage ist für mich jetzt dann, Sie haben einige Experimente gemacht als Kleidung. Wenn man jetzt sagen, vielleicht ist das ja noch gar nicht das Ende. Sie ist klamm und sie fühlt sich vielleicht nicht so wohlig an wie Schafswolle oder Kaschmir oder auch Baumwolle, aber sie lässt sich tragen. und sie ist in großen, in Millionen Kubikmeter quasi Mengen Abfall vorhanden. Vielleicht können wir es doch nutzen. Besteht die Möglichkeit, dass man vielleicht technologisch vielleicht auch dieses Material noch etwas aufwerten könnte oder dass man Mischtextilien quasi erzeugt? Wäre das möglich?
Ja, klar, das könnte eine Möglichkeit sein, dass man so Hybridgarne macht. Da ist aber, wäre mir zum Beispiel wichtig, der Blick auf so eine Kaskadennutzung. Also die Idee davon ist, dass man mit einer Anwendung anfängt, wo man das Material so gut es geht in seinem Ursprungszustand belässt. Und dann, der Klassiker wäre so der Vollholztisch. Und dann mit dem nächsten Lebenszyklus, daraus wird dann die Faserplatte, dann wird daraus das Papier und dann wird daraus der Extraktstoff und dann wird es verbrannt. Und das wäre so ein Wunsch, den ich für weitere Anwendungsszenarien mit allen Biomaterialien hätte. Ne, Baumrinde fängt jetzt oft an, so als Zugemisch in einer Faserplatte oder halt als Rindenmulch. Und meine Idee ist halt zu sagen, okay, wir fangen ganz oben an. Wir versuchen wirklich, das so wenig wie möglich zu modifizieren. Und dann im nächsten Lebenszyklus kann es dann was anderes werden und dann auch die Struktur dann kleiner werden oder geschreddert werden. Wäre dann halt auch die Sache mit diesem Hybridgarn. Was ist dann die andere, was ist dann der Zuschlagstoff? Was machen wir dazu?
Ja, ja, ja. Sie haben auch ein ähnliches Projekt. Das habe ich dann entdeckt bei der Recherche dann nochmal für Ihr Bark Project. Das ist das Bone Project.
Design. Aber eine Masterarbeit.
Bitte?
Das war meine Masterarbeit.
Das war die Masterarbeit davor. Genau, das habe ich jetzt nachträglich entdeckt. Aber die Bilder sind noch sehr frisch und das sieht auch fantastisch aus. Das ging mehr so in die Designrichtung, richtig? Da haben Sie Schweineknochen, vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, Schweineknochen verwendet?
Das Bone Project, das war Teil meiner Masterarbeit. Da habe ich mich damit beschäftigt, wie können Schlachtabfälle länger benutzt werden? Also bevor Kunststoff sehr weit verbreitet und kostengünstig war, waren Tierknochen Materialien, die die Menschheit auch immer begleitet haben. Also sei es als Knopf oder als Messergriff, alles Mögliche wurde aus Tierknochen geschnitzt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch genauso ist, aber bis so letztes Jahr auf jeden Fall stieg der Fleischkonsum auf der Welt ja immer noch. Das ist sowas, weiß ich nicht, ob man mich da zitieren kann. Also auf jeden Fall, es gibt ja einen wahnsinnig hohen Fleischkonsum. Und dementsprechend sind Tierknochen ein riesiges Abfallmaterial, was auch oft verbrannt wird. Und da war halt die Idee zu sagen, okay, vielleicht könnten wir die Tierknochen noch langlebiger verwenden, bevor wir sie verbrennen. Und das habe ich im Designstudium gemacht. Also ich habe wirklich angefangen mit, wie muss ich mich dem Material nähern? Kann man das sägen? Kann man das bohren? Welchem Material ist das ähnlich? Habe dann auch erstmal unterschiedliche Objekte daraus gemacht. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich alleine mit meinem DesignerInnen-Wissen nicht weiterkomme. Und habe mich dann an die Arbeitsgruppe von Dr. Felipe Natalio gewendet, der in der Zeit in Halle-Wittenberg war. Und der hat mir erlaubt, in seinem Chemielabor mir die Tierknochen genauer anzuschauen, weil ich wollte gerne Knochen flexibilisieren. Ich hatte im Internet ein Experiment gesehen von so Hühnerknochen, die kann man in Essig legen und dann wären die wie Gummi. Da dachte ich, super, wenn man das mit Rinder- und Schweineknochen machen kann, dann kann man ja abgefahrene Formen herstellen. Das geht aber nicht so einfach. Also auf jeden Fall nicht mit Essig. Und dementsprechend bin ich dann in sein Labor und habe dann unterschiedlichste Experimente gemacht, um herauszufinden, wie kriegt man das Calcium so weit raus, dass man die Knochen biegen kann, aber sie trotzdem noch fest bleiben. Und daraus habe ich unterschiedlichste Design-Anwendungen wieder gemacht. Zum Beispiel Knieschützer fürs Rollschuhlaufen, also Knochen mit Knochenschützen.
Ja, toll. Also wunderbar. Stellt man sich auch ganz toll vor, wie das aussehen soll. Also mit den Knochen haben Sie dann aber schlussendlich irgendwann aufgehört zu arbeiten. Sie arbeiten jetzt mit Rinde? Immer noch mit Rinde?
Zum Teil. Also ich arbeite schon noch mit Baumrinde. Ich arbeite in meinem Postdoc-Projekt jetzt aber auch mit lokalen Sumpfpflanzen.
Und vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Das würde mich interessieren. In welche Richtung soll das dann gehen? Sumpfpflanze, also als Verbrennungsmaterial wahrscheinlich nicht.
Nein, natürlich nicht. Also ein Grund unseres stetigen Klimawandels ist wahrscheinlich auch, dass sehr viele Flächen in Europa trockengelegt wurden. Und dementsprechend gibt es jetzt auch wieder Bestrebungen, um Flächen zu vernässen. Und damit, und die meisten trockengelegten Flächen in Deutschland sind aber Ackerland. Also kommt die Frage auf, was machen wir mit diesen Ackerländern, auf denen natürlich eine ganz andere Art von Landwirtschaft dann getan werden muss, gemacht werden muss. Und da wachsen dann sogenannte Paludikulturen. Das sind unterschiedlichste Gräser, Bäume, Moose etc. Und auch für die gibt es schon Anwendungen, die meistens sich in Richtung Faserextraktion und chemische Komponenten bewegen. Und auch da werden nicht die ganzen Pflanzen verwendet. Und ich schaue mir unterschiedliche Gräser an, schaue auch da wieder, was gibt es für Eigenschaften, schaue mir Verarbeitungsmethoden an, wobei ich schon so eine Verarbeitungsmethode im Blick habe, um zu gucken, was können wir daraus letztendlich machen. Also wieder die Idee des lokalen Materials und wie kann man die Eigenschaften, die Pflanzen haben, eigentlich nutzen. Weil ich meine, das ist eigentlich das Abgefahrene an Biomaterialien. Die sind chemisch nicht so komplex, aber die sind von ihrer Struktur und von ihrer Zusammensetzung total spannend und von ihrer ganzen Geometrie, was ja dem Design wahnsinnig nahe ist. Wir konstruieren ja auch. Und dementsprechend finde ich es wahnsinnig schade, wenn man die Sachen direkt kleinschreddert und dadurch diese ganze Struktur zerstört.
Ja, die Struktur ist ja auch Vorlage für viele technische Anwendungen. Also wenn ich die Bienenwabe zum Beispiel nehme jetzt als Naturmaterial, das gibt ja viele Nachahmer mit anderen Baumaterialien, aber es ist eben von der Struktur her interessant. Ist es das, was Sie an Biomaterialien so fasziniert, diese fast geniale Strukturen, die Natur möglich macht und auch bereitstellt, quasi kostenlos für uns bereitstellt, ohne KI und ohne irgendwelchen Formeln, die in die Werkstoffmaschinen eingegeben werden, sondern einfach nur mit Lebewesen und mit kleinsten Lebewesen oder mit großen Lebewesen. Was ist es, was diese Biomaterialien so faszinierend macht für Sie?
Ich würde Ihnen da eigentlich zustimmen. Das war ja erst eine Aussage und dann eine Frage. Also ich finde das total faszinierend, wie clever die Natur baut und oft auch sehr verständlich. Also natürlich ist das ein wahnsinniger Aufwand, richtig bis in die unterschiedlichen hierarchischen Strukturen zu verstehen, was da passiert. Aber an sich sind das ja sehr geniale Geometrien, Prozesse, die dort stattfinden. Und ich finde, die sind oft dem Design und sehr, sehr nah und dem Ingenieurswesen.
Jetzt arbeiten Sie mit Biomaterialien, sind quasi Puristin, wenn man so will. Kann man sich denn vorstellen, dass diese Biomaterialien, stelle ich mir jetzt vor als Laie, dass man diese Biomaterialien vielleicht auch Hybride, und da komme ich nochmal auf die Rinde zurück, vielleicht dann auch noch höherwertiger aufwerten kann, also höherwertiger verwenden kann, wo auch immer, beim Bau oder von mir aus auch in der Industrie, dass man gewissermaßen diese Naturmaterialien als Ausgangsmaterialien nimmt und sie dann veredelt zu höherwertigen, zu Hightech quasi, oder umgekehrt, dass man Hightech nimmt und sie anreichert mit Naturmaterialien. Können Sie sich vorstellen, dass das so vielleicht die Zukunft ist oder ist das gar nicht so Ihr Bereich, dass Sie sagen, ich bin Grundlagenforscherin, bin Biomaterialforscherin und da muss es Möglichkeiten geben, diese Mittel, die mir die Natur liefert, auch zu nutzen?
Ich bin, glaube ich, eher die Verfechterin von gut genug. Das ist, also wenn ich höre Hochleistungsmaterialien, ich glaube, ein großes Problem, woher auch viele unserer Müllprobleme, die wir haben, stammen, ist, dass wir sehr viele Sachen übergestalten. Also ob der Kugelschreiber, den wir haben, wirklich so lange verwendet wird wie der Kunststoff, der letztendlich dafür benutzt wird, ist sehr, sehr fragwürdig. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Anwendungen, wo es nicht wichtig ist, dass es am Ende ein High-Performance-Material ist. Und ich glaube, oder wo man dann halt auch zum Beispiel Materialien wieder repariert oder wo man, gerade so wenn man auch an alte Häuser denkt etc., die sind ja aus Materialien gebaut, die nicht irgendeinem Hochleistungsstandard entsprechen, aber durch Reparatur etc. dann auch am Leben gehalten werden. Und daher bin ich gar nicht so der Fan davon, die Biomaterialien zu Hochleistungsmaterialien hochzupushen. Weil das ist auch ein ganz schön gemeiner Konkurrenzdruck, der dann da entsteht zwischen den Materialien, die man synthetisch herstellt und diejenigen, die wachsen und dadurch natürlich auch eine hohe biologische Variabilität haben. Sondern ich glaube, es ist dann eher an den Gestaltern und Gestalterinnen und den ganzen Leuten aus den Ingenieurswissenschaften zu überlegen, wie man mit einem Material, was gut genug ist, auch umgeht. Wobei man auch da sagen muss, auch Hochleistungsmaterialien haben ja Grenzen. Also auch bei Kunststoffen weiß ich, das ist nicht UV-beständig, das ist so, das braucht eine Versteifungsrippe. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, das haben Biomaterialien genauso. Man muss halt nur wissen, wie man dann mit denen die dann verarbeitet. Und da gibt es wahnsinnig viel im Handwerk. Also in der Geschichte und im Handwerk wurden diese Materialien ja immer benutzt zu total tollen Produkten. Also das Wissen ist sogar da. Man muss es eigentlich nur noch in neue Kontexte übersetzen.
Ja, in der Tat, hochverarbeitete Produkte, wenn man in den Nahrungsbereich geht, ist es ja auch so, hochverarbeitete Produkte machen eigentlich mehr Probleme als Naturprodukte. Wir Lebensmittel sind für uns einfach bekömmlicher, kommen auch der Gesundheit zugute, während hochverarbeitete Fette zum Beispiel machen uns Probleme. Ne? Also vielleicht ist das eine Analogie, vielleicht geht's gar nicht, aber ich kann Ihre Philosophie nachvollziehen, Frau Wenig. Jetzt habe ich noch eine Frage habe ich doch noch. Es interessiert mich wirklich. Ich habe das gesehen, wenn man Ihre Seiten durchgeht und wie gesagt, sie werden verlinkt in den Shownotes, dann inspiriert einen das wirklich. Also man findet es faszinierend. Und das eine oder andere findet man auch attraktiv genug, dass man fragen würde, okay, kann man sowas kaufen? Kann man sowas kaufen? Aus Ihrem Bark-Project
genau?
Oder aus Ihrem Bone-Project?
Nein.
Das kann man nicht.
Nein, das ist Forschung.
Das ist
reine Forschung. Aber zum Beispiel... Nein, also die... das Rindenprojekt, das Bark-Project, dazu gibt es ja auch Paper, die veröffentlicht sind. Wer also Baumrinde flexibilisieren möchte, kann das also selber machen und kann dann auch selber den eigenen Rucksack oder die eigene Jacke oder Rock dazu machen letztendlich. Also der Gedanke ist ja, das Wissen zu generieren und dann auch Leute damit zu ermächtigen, damit dann selber weiterzumachen. Also nein, es gibt nichts zu kaufen, es gibt höchstens was zu lernen.
Die Idee wäre also von mir aus betrachtet, einfach mal selbst Hand anzulegen an diese Ressource Baum und dann mal zu experimentieren mit der Rinde. Wäre das denkbar? Kann man sich da genügend große Rindenstücke dann auch abschälen, um damit zu arbeiten?
Oh nein, leider, das geht nicht. Und zwar... Man darf auf gar keinen Fall von einem lebenden Baum Rinde schälen, das ist letztendlich ja die Schutzschicht, und davon stirbt der Baum. Nur von Bäumen, die gefällt wurden und auch nur mit Erlaubnis des Revierförsters oder der Revierförsterin. Also bitte nicht in den Wald gehen und einfach an Bäumen schälen, sondern nur auf Absprache.
Oh, ganz wichtige Anmerkung, ganz wichtiger Hinweis für alle, die an der lebenden Natur interessiert sind, aber es gibt natürlich auch diese Bäume, die dann am Wegrand schon liegen, gefällt. Da kann man sich wahrscheinlich dann auch an den Rinden bedienen. Ich finde es jedenfalls spannend. Also wenn man lernt, dass eben Baumrinde, Sie haben zum Beispiel auch die Glasuren ja auch erwähnt in Ihrem Essay, glaube ich, haben Sie es auch erwähnt, dass Sie quasi diese komplexe Chemie auch, die in den Rinden ist, auch chemisch quasi weiterverwerten können, nämlich dann, indem man verschiedene Glasuren herstellt, verschiedenfarbige Glasuren. Das kommt dann eben durch das Kalzium und das Kalium und das Eisen, was eben dann in diesem Material drin ist. Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, der eine oder andere wird sich vielleicht inspiriert fühlen, vielleicht das Material selbst einfach mal ein bisschen auszutesten, was möglich ist. Und vielleicht das Unglaubliche einfach mal betrachten. Wie gesagt, die Bilder gibt es. Sie haben auch eine Ausstellung gemacht. Sie machen auch Vorträge dazu. Ich finde es toll. Und ich hoffe, dass es noch viele weitere Projekte inspiriert mit ihren Gräsern. Und dann, wer weiß, was danach kommt. Ich glaube, damit ist es heute Zeit. Wir haben tatsächlich viele aufregende Ideen gehört. Und ich hoffe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie wurden mit dem Thema ähnlich in Ihrer Fantasie inspiriert wie ich. Wir freuen uns, wenn Sie vielleicht auch selbst Anregungen, Fragen und Kommentare zu diesem oder eben auch zu anderen Gesprächen haben und wenn Sie uns diese mitteilen. Sie schreiben dann ganz einfach unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft@faz.de. Und natürlich können Sie uns auf den üblichen Podcast-Plattformen auch abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie kreativ und Ihnen weiter ein kreatives Händchen, Frau Wenig. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.